Du hast beruflich mit dem Thema Verkaufen zu tun und willst dich fortbilden, aber du hast keine Lust auf die nächste Verkaufsschulung, weil da sowieso nur die immer gleichen Standardstrategien vorkommen, dann sind die Blinks hier genau richtig für dich. Sie zeigen dir, worauf es wirklich beim Verkaufen ankommt und wie du aus der Konkurrenz herausstichst. Das Buch, um das es dabei geht, ist Erfolgskurs Networking von David Jakob Huber und Jana Jeske. Doch der Titel trügt ein wenig. Eigentlich ist das Buch kein echter Kurs, sondern eher eine Ansammlung von ganz konkreten Beispielen und Geschichten, die dir zeigen, wie du durch gutes Networking deine Produkte an den Mann und die Frau bringen kannst. Verkaufen ohne zu verkaufen, heißt die Zauberformel. Wie die sich zusammensetzt, das erkläre ich dir in den nächsten paar Minuten. Ich bin Arvid und jetzt geht's los. Was macht die Kunst des Verkaufens aus? Klar, du brauchst Fachkenntnisse, um deine Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Dazu gehört natürlich auch die richtige Einschätzung der aktuellen Marktlage. Wahrscheinlich hast du ein Backoffice, das dich mit den wichtigsten Infos füttert. Gut so. Aber was dann? Genau, jetzt musst du mit deinen Kunden in Kontakt treten. Dazu brauchst du Soft Skills und die sind im Grunde für jede Art des Networkings hilfreich. Schauen wir uns doch mal Max an. Max ist Mitte 30, top ausgebildet und hat schon eine ziemlich gute Stelle in einer angesehenen Firma. Hi Max!
Hi!
Max war vor ein paar Wochen mit einer älteren Kollegin bei einem Großkunden und zwar mit einem Top-Angebot in der Tasche. Wie lief's denn so, Max?
Wir haben das Ding verkauft.
War aber ganz schön knapp, oder?
Naja, stimmt wohl.
Max hatte sich nämlich nochmal alle wichtigen Geschäftszahlen seiner Firma angeguckt und die im Büro des Großkunden eifrig referiert. Der war nur komischerweise ziemlich gelangweilt davon. Max dachte dann, dass er ihn einfach noch mehr von sich und der Firma überzeugen muss und hat immer weitergemacht. Ungefähr so. Hier sind wir schon Marktführer, da werden wir es bald, wir sind top, top, top. Irgendwann hat sich der Kunde dann an die Kollegin von Max gewendet, die schon ganz unruhig auf ihrem Stuhl hin und her gerutscht ist, und hat sie gefragt, wie denn ihr Urlaub im Arlberg war. Oh Mann, da ist Max aber mal richtig die Kinnlade runtergeklappt. Urlaub im Arlberg? Tja, der Kunde hatte bei Max' Kollegin am Revier eine Anstecknadel aus dem Arlberg entdeckt. Und darüber war die Kollegin heilfroh, denn jetzt konnte sie mit dem Kollegen ein echtes Gespräch führen. Also eins, bei dem man nicht nur die Sachebene bedient, sondern auch die Beziehungsebene. Die ist in der Kommunikation enorm wichtig. Das wusste schon Sigmund Freud. Seinem Eisbergmodell nach findet Kommunikation nur zu ungefähr 20% verbal statt. Die anderen 80% laufen im Verborgenen ab. Dieser unsichtbare Teil ist von inneren Emotionen, Werten und Überzeugungen geprägt. An sie kommen wir nur heran, wenn wir uns auf unser Gegenüber einlassen. Und genau das hat Max nicht gemacht und den Kunden dadurch fast verprellt. Max, was hast du von deinem Ausflug gelernt?
Naja, Zahlen und Fakten sind gut und schön, aber die alleine reichen nicht.
Genau, denn für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung braucht es Sympathie und Vertrauen. Kurz, die Beziehungsebene muss stimmen. Ich gratuliere dir von Herzen zum Geburtstag und wünsche dir alles, alles Gute. Solche Glückwünsche haben wir doch alle schon mal bekommen, oder? Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe dabei ja oft das Gefühl, dass da jemand eher eine Pflicht erfüllt, anstatt mir wirklich von Herzen zu gratulieren. Und jetzt stell dir mal vor, was mit dem E-Mail-Postfach von der Chefin eines Großunternehmens an ihrem Geburtstag passiert. Yep. So viele super herzliche Glückwünsche. Wow, die Frau muss sich wie der geliebteste Mensch auf Erden vorkommen. Naja, nicht ganz. Denn die meisten Nachrichten sind eben nur 0815 Glückwünsche. Nicht selten automatisch vom CRM-System erstellt. Und die können ganz schön nervig sein. Wie gibst du deiner Kundin das Gefühl, dass du wirklich an ihrem Geburtstag an sie denkst? Eine Möglichkeit sind natürlich individuelle Glückwünsche. Also mit einem Bezug zur Kundin, zum Beispiel über ihr Hobby, falls du das kennst. Und auch mit der Form kannst du herausstechen, indem du vielleicht ein Gedicht einfügst. Ein selbstgeschriebenes, wenn du dir das zutraust, oder eines aus der Weltliteratur. Wobei es sich dann lohnt, nicht gleich das erste zu nehmen, das Google dir vorschlägt. Wichtiger als das Gedicht selbst ist nämlich, dass du der Kundin das Gefühl gibst, dir Mühe gegeben zu haben Jetzt könnte es trotzdem ein Problem geben. Bei unzähligen Geburtstagsmails geht deine Nachricht vielleicht einfach aufgrund der riesigen Anzahl unter. Wie wär's stattdessen mit einem Anruf? Nicht die schlechteste Idee, aber Vorsicht. Du solltest Geschäftliches auf jeden Fall außen vor lassen. Klar, Zeit ist Geld und so, und Großkunden haben bestimmt Besseres zu tun, als sich den ganzen Tag lang per Telefon beglückwünschen zu lassen. Nur, wenn du direkt nach deinem Glückwunsch noch ein Angebot unterbreitest, sozusagen als Geburtstagsgeschenk, dann macht das natürlich einen unguten Eindruck. Nämlich den, dass du vor allem an dich und deine Verkaufsperformance denkst und nicht an deine Kundin. Eleganter ist es, am Ende des Telefonats dezent zu fragen, ob du gleich noch mit dem Assistenten deiner Kundin einen Termin ausmachen darfst. Damit signalisierst du auch geschäftliches Interesse, ohne aber aufdringlich zu werden. So, und jetzt gebe ich dir noch einen Geheimtipp. Nachträglich gratulieren mache ich eigentlich auch nicht so gern, aber beim Networking könnte das dein Ass im Ärmel sein. Wenn du einen Tag oder vielleicht sogar eine Woche später erst gratulierst, dann steht eines nämlich fest. Das Geburtstagskind wird an seinem Ehrentag von einer Nachricht weniger überflutet. Und deine Glückwünsche werden auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, ganz einfach, weil sie herausstechen. Ach, wo ich gerade noch über Hobbys gesprochen habe, Max spielt ziemlich gern Tennis. Schauen wir ihm doch mal dabei zu.
Der Aufschläger prellt den Ball mehrmals konzentriert auf den Boden, wirft ihn dann in die Luft und trifft ihn dann am höchsten Punkt mit dem Schläger. Zack, blitzsauber ist es.
Nein, ich kommentiere hier nicht gerade das Wimbledon-Finale und der Aufschläger ist nicht Roger Federer, sondern Max. Und was soll ich dir sagen? Der Jubel von den Rängen hat nur in seinem Kopf stattgefunden. In Wirklichkeit nämlich spielte er in einer schnöden Tennishalle mit einem Geschäftspartner. Und der wird von Punkt zu Punkt krummeliger. Was nicht am Ergebnis liegt. Zwar hat Max den ersten Satz klar gewonnen, aber im zweiten unterlaufen ihm ein paar ärgerliche Fehler. Und weil er unbedingt gewinnen will, drischt er dann nur umso härter auf den Ball. Entweder gewinnt er dadurch den Punkt oder er schlägt den Ball weit ins Aus. In jedem Fall kommt kaum noch ein Ballwechsel mit seinem Gegenüber zustande. Und deswegen macht dem das Spiel überhaupt keinen Spaß. Am Ende verliert Max das Match tatsächlich noch, weil er einfach zu verbissen gespielt hat. Und wenn er ehrlich ist, dann hat er das Problem nicht nur beim Tennis. Denn auch auf der Arbeit geht Max oft so verkrampft an Projekte ran, dass er am Ende nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Da wäre es fast besser, er würde sich mal den Pareto-Effekt anschauen. Dieser Effekt wurde nach dem Ökonom Wilfredo Pareto benannt und wird auch 80-zu-20-Regel genannt. Sie findet in vielen Lebensbereichen Anwendung, darunter auch im Projektmanagement. Dort besagt sie, dass ganze 80% eines gewünschten Ergebnisses mit nur 20% Aufwand geschafft werden können. Wenn man sich nun aber nicht mit 80% zufrieden gibt und unbedingt 100 haben will, wird's teuer. Die verbleibenden 20% nehmen 80% des Aufwandes in Anspruch. Anders gesagt, wir neigen dazu, uns im Eifer des Gefechts in die Situation zu verbeißen, anstatt einfach mal loszulassen. Und das hat mit unserem Gehirn zu tun. Das nämlich schaltet in Stresssituationen in den Überlebensmodus. Unsere Neuronen werfen dann die Alarmsirene an und das bedeutet, dass wir nur ans Hier und Jetzt denken. Was danach passiert, oder anders gesagt, welche langfristigen Auswirkungen unser Handeln hat, das verlieren wir dadurch schnell aus den Augen. Vielleicht kennst du das aus deinem Arbeitsalltag, wenn du plötzlich nur noch hektisch scheinbar dringende Aufgaben abarbeitest, statt dich auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren. Stressmanagement ist deshalb eine Schlüsselfähigkeit für langfristigen Erfolg. Tja, und daran muss Max dringend arbeiten. Denn eigentlich sollte die Tennispartie seine Beziehung zum Geschäftspartner stärken. Aber der geht das nächste Mal lieber mit jemand anderem in die Halle. Und wenn Max Pech hat, spricht sich seine Spielweise in der Branche rum und beschert ihm den Ruf eines unangenehmen Zeitgenossen. Dabei kann Sport eine wunderbare, zwanglose Gelegenheit fürs Networking sein. Nämlich dann, wenn du dein Gegenüber nicht als Gegner betrachtest, sondern als Spielpartner. So wie er ja auch im Geschäftlichen dein Partner ist. Und jetzt zurück vom Tennisplatz in die Firma. Stell dir vor, ihr habt gerade ein neues Produkt hergestellt. Sagen wir spaßeshalber, einen fantastischen Flugbesen. Er fliegt ohne CO2, lässt sich wunderbar durch die Luft steuern und ist dabei auch noch richtig komfortabel. Damit ist er besser als alles, was sich bisher auf dem Markt befindet. Zeit, das Ding zu verkaufen. Also stellst du dein Produkt bei den Großhändlern vor. Und die sind ziemlich angetan von eurem Besen. Problem nur, er ist viel, viel teurer als die Standardmodelle. Für den Preis will am Ende keiner einkaufen. Mann, so ein toller Flugbesen und dann will ihn niemand? Zeit für ein bisschen Verkaufsmagie. Wenn's beim direkten Verkaufen hakt, musst du umdenken. Geh in solchen Fällen deine Kontakte durch und überlege, wie du dein Produkt geschickt platzieren kannst. Nehmen wir mal an, du erinnerst dich an einen Verein in deinem Netzwerk, der sich für nachhaltige und effiziente Mobilität einsetzt. Und dieser Verein ist zufällig gerade dabei, einen Kongress zur Zukunft der Mobilität zu veranstalten. Das ist deine Chance. Weil es ja um die Zukunft gehen soll, hat sich der Vorstand ein paar schicke Simulationen für die Präsentation überlegt. Aber so richtig zufrieden ist er damit nicht. Was Echtes zum Anfassen wäre schon schöner. Du ahnst es schon. Euer nagelneuer Flugbesen ist genau das Puzzleteil, das für den Kongress noch fehlt. Jetzt aber nicht mit der Tür ins Haus fallen. Denn natürlich will der Verein keine Verkaufsshow für eure Firma veranstalten. Im Gespräch mit dem Vorstand solltest du deshalb auch nichts verkaufen wollen. Versuche stattdessen, deine Mitarbeit an der Planung anzubieten. Zum Beispiel, indem du erwähnst, dass der Kongress ruhig noch viel positivere Daten zu Emissionen, Fluggeschwindigkeit und so weiter präsentieren könnte. Weil diese Daten nämlich jetzt schon Realität sind. Über solche Umwege wächst du das Interesse des Vorstandes und kannst dann auf euer neues Produkt zu sprechen kommen. Das könnte nämlich alles veranschaulichen, ohne dass der Besen beworben wird. Nein, die Inhalte der Präsentation bestimmt nur der Verein. Ein Glücksfall für den Vorstand. Und natürlich auch für dich. Ich sag dir, wenn der Kongress dann stattfindet, das Licht auf der Bühne angeht und die Modelle eures super schicken neuen Flugbesens plötzlich auftauchen, dann spricht sich das aber sowas von schnell in der Branche rum, ein besseres Marketing geht kaum. Euer Flugbesen steht jetzt nämlich für die Zukunft der Mobilität. Und zwar nicht, weil ihr das behauptet, sondern weil ein unabhängiger Verein beeindruckende Berechnungen mit euren Produkten illustriert hat. Nur eine Frage der Zeit, bis die Großkunden ihre Meinung zu eurem Besen nochmal gründlich überdenken. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Besen verkauft, ohne ihn zu verkaufen. Okay, anderes Szenario. Ein Großkunde hat ein Projekt ausgeschrieben und die Frist zur Abgabe endet diese Woche. Du weißt, dass deins nur eines unter vielen sein wird. Und zu allem Überfluss werden sich die Angebote in den Kernpunkten auch noch gleichen. Viel Spielraum gibt es nämlich nicht. Dafür sorgen gesetzliche Regularien. Wie bringst du dein Angebot jetzt in die Pole Position? Ein Merksatz aus dem Verkaufscoaching lautet: Ein Angebot ist etwas Besonderes. Soweit, so wenig überraschend. Bei wichtigen Angeboten gibst du dir im Anschreiben bestimmt sowieso mehr Mühe, als nur die Standardvorlage aus dem CRM ein bisschen anzupassen. Aber mehr oder weniger originelle Anschreiben haben wahrscheinlich auch deine Mitbewerber. Lass mich den Merksatz deshalb mal etwas offensiver formulieren. Ein Angebot muss ein unwiderstehlicher Heiratsantrag sein. Okay, das klingt schon anders. Und mal ehrlich, würdest du einen Heiratsantrag mit einem sympathischen Anschreiben machen? Eben. Nein, wenn du ein unwiderstehliches Angebot abgeben willst, musst du vom Standardprozedere abweichen. Hier kommt wieder dein Netzwerk ins Spiel. Idealerweise weißt du nämlich ein bisschen was über die Interessen der Chefin des Unternehmens. Nehmen wir mal an, du hast bei einem Meeting in ihrem Büro gesehen, dass auf ihrem Schreibtisch Lego-Modelle von Produkten der Firma stehen. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber auf genau solche Details solltest du beim Networking achten. Sie können Gold wert sein. In dem Lego-Beispiel suchst du dann natürlich nach irgendeinem Lego-Bezug zu deinem Angebot. Vielleicht geht es ja wieder um Flugbesen. Na dann ist doch ein Harry Potter mit seinem Nimbus 2000 genau das Richtige. Jetzt musst du nur dafür sorgen, dass deine Aufmerksamkeit auch in die richtigen Hände kommt. Deswegen schickst du nicht einfach ein Päckchen mit der Post los, sondern machst das mal noch ganz oldschool, indem du vorbeigehst. Wichtig, du musst nicht persönlich mit der Chefin des Unternehmens sprechen. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich sowieso keinen kurzfristigen Termin bekommst, wäre das auch ein bisschen aufdringlich. Nein, der Weg führt übers gute alte Sekretariat. Um dich nicht abwimmeln zu lassen, kannst du mit ein paar Blumen vorbeikommen oder einer anderen kleinen Aufmerksamkeit für den Sekretär. Hauptsache, du machst ihm gleich klar, dass du keinesfalls spontan in das Büro seiner Chefin willst. Nein, du willst nur ein kleines Präsent abgeben. Und wenn du dich mit dem Sekretär gut stellst, gibt er es seiner Chefin bei nächster Gelegenheit direkt in ihre Hände. Den Rest kannst du dir vorstellen. Wenn sie dein Päckchen öffnet, hat sie ein Angebot vor sich, das wirklich ein kleines bisschen besonders ist. Und zwar nicht wegen seiner Zahlen, sondern wegen der Lego-Figur. Ein gutes Angebot ist nämlich niemals nur ein Blatt mit Fakten. Es ist immer auch eine Annonce für eine Beziehung zum Kunden. Zum Schluss versuche ich, die Quintessenz der Verkaufskunst noch einmal auf den Punkt zu bringen. Und dafür hole ich nochmal unseren Max dazu. Ihm ist diesmal nämlich tatsächlich ein Auftrag durch die Lappen gegangen. Dabei hat er eigentlich gar nichts falsch gemacht. Oder, Max?
Also, ich war eigentlich nur realistisch.
Stimmt. Und genau das war wohl das Problem. Rückblick. Ein namhaftes Unternehmen schreibt einen Wettbewerb für ein Prestigeobjekt aus. Den gewinnt ein junges Entwicklerteam, das seine Idee daraufhin öffentlich vorstellen darf. Zu der Veranstaltung kommen viele wichtige Unternehmen, auch Max ist dort. Und er erkennt sofort, dass es sich bei dem Produkt um etwas Außergewöhnliches handelt. Sagen wir, ein Flugbesenbus für mehr als 20 Passagiere. Wow, bisher gab es nur Einzelflugbesen und jetzt das. Aber Max wird auch sofort klar, dass der Bus so nicht umzusetzen sein wird. 20 Leute, da bricht doch das Holz in der Mitte. Und die angedachte Geschwindigkeit ist auch nicht realistisch. Also bietet er dem Entwicklerteam an, das Produkt umzuplanen. Und hat daraufhin nie wieder was von dem Team gehört. Eine Mitbewerberin ist nämlich anders an die Sache rangegangen. Auch ihr war klar, dass der Bus am Ende nicht genau so aussehen wird, wie es sich die Entwickler gedacht haben. Aber sie hat sich in ihr Büro zurückgezogen und überlegt. Für welche Funktionen reichen unsere Standardlösungen und bei welchen Ideen lohnt es sich vielleicht, das eine oder andere Startup zu kontaktieren? Genau, sie hat in ihrem Netzwerk nach jungen Kreativen gesucht und sich ein paar Lösungsansätze geholt. Als sie dann das Entwicklerteam vom Besenbus kontaktiert hat, konnte sie ihm schon ein kleines Netzwerk vorstellen, das an der schwierigen Umsetzung des Besens mitarbeiten würde. Und zwar so, dass von der Ursprungsidee möglichst viel verwirklicht wird. Und damit hatte sie das Entwicklerteam überzeugt. Dass Kompromisse gemacht werden müssen, wie es ja auch Max sofort erkannt hat, war am Ende nicht ausschlaggebend, sondern das Feeling, das die Mitbewerberin dem Team vermittelt hat. Von Max haben sie sich eher belehrt gefühlt, nach dem Motto, tolle Idee, Leute, aber so geht's leider nicht. Und das war sein Fehler. Die Grundformel des Verkaufens lautet nämlich, überzeugen und nicht belehren. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass du mit ihnen auf Augenhöhe kommunizierst, dann sind sie viel eher zu Kompromissen bereit.
Ich hoffe, du bist jetzt nicht deprimiert, Max. Naja, schon ein bisschen.
Dann pass mal auf. Wir alle machen Fehler. Die Frage ist, wie wir mit Niederlagen umgehen. Wer sie schnell wieder vergisst, kann nichts daraus lernen. Aber wenn du die Niederlage als Chance verstehst, kannst du dich letzten Endes weiterentwickeln. Also Kopf hoch, Max. Beim nächsten Mal machst du es bestimmt besser. Das war sie also, unsere Kurzfassung des Erfolgskurses Networking. Im Zentrum steht diese eine Formel: Verkaufen ohne zu verkaufen. Und deren Magie besteht quasi im Unsichtbaren. Da wäre zum Beispiel die Beziehungsebene beim Netzwerken. Kein Mensch zeigt seinem Gegenüber sofort seine Gefühle. Den Zugang musst du dir behutsam erarbeiten, was eine Menge Gespür erfordert. Und auch wenn es darum geht, aus der Konkurrenz hervorzustechen, lohnt es sich, nicht den sichtbaren Weg zu gehen, sondern nach verborgenen Umwegen zu suchen. Das trifft auf originelle Geburtstagswünsche genauso zu wie auf auffallende Angebote. Tja, und bei allem tut ein Schuss Leichtigkeit gut. Wer zu schnell zu viel will, macht am Ende noch so eine unglückliche Figur wie unser Max beim Tennis. Der hat, glaube ich, viel gelernt heute. Und ich hoffe, dass auch du einiges aus unseren Blinks mitnehmen konntest. Tschüss und bis bald.